SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sie hören SBS German.
Vielen Dank, dass ich die Zeit nehme, mit mir zu sprechen.
Ja, gerne.
Ich möchte natürlich alles wissen über Ihre Forschung am Austrian Institute of Technology und natürlich gerade den Bereich, diese Recycling-Idee oder Batterien aus Recyclingmaterial herzustellen. Bin ich wahrscheinlich der Erste, den das interessiert gerade. Das ist wirklich ein spannendes Projekt, wirklich toll. Wie lange sind Sie schon am Austrian Institute of Technology tätig?
Seit 2017, Juni 2017. Ich war davor in Karlsruhe als Postdoc tätig und auch Gruppenleiter dort. Und seit 2017 bin ich eigentlich als Scientist, genau.
Auf dem Weg zu einer grüneren, in Anführungsstrichen, eher kurz grüneren Zukunft, auf dem Weg in der Energiewende. Wir sind am Anfang, andere sagen, wir sind schon mittendrin. Da möchte ich mir jetzt keine Meinung zu bilden, aber auf jeden Fall die Energiewende, die wird angeschoben, ist auf dem Weg und ein Teil der Energiewende ist natürlich Batterietechnologie. Es ist nicht ganz unproblematisch. Man denke nur an einige Rohstoffe, die als problematische Rohstoffe betrachtet werden können, je nachdem, wo sie abgebaut werden und wie sie abgebaut werden. Welche Rohstoffe sind das und was ist problematisch an einigen dieser wirklich elementaren Bestandteile moderner Batterien?
Also die Rohstoffe sind im Wesentlichen Kobalt. Kobalt wird in demokratischen Kongo abgebaut und da geht es auch darum, dass die Zustände dort wirklich sehr schlecht sind. Geht auch um die Kinder. Arbeit dort auch um die Bezahlung. Das ist einfach nicht nachhaltig für das Land nicht, für die Umwelt nicht. Und wir sind da sehr abhängig. Und das zweite Problem ist, dass die Minen dort sind in den Händen der Chinesen. Das heißt, das Kobalt, was dort abgebaut wird, fließt direkt nach China, was auch für die Verfügbarkeit von Kobalt, also die globale Verfügbarkeit von Kobalt für andere Länder dann doch ein Problem ist. Es geht aber nicht nur um Kobalt, wir brauchen in den Batterien Graphit. Graphit wird auch abgebaut. Es handelt sich im Wesentlichen um natürliches Graphit. Ich glaube allerdings, soweit ich weiß, ist das weniger problematisch, weil es mehrere Graphitminen weltweit gibt. Nichtsdestotrotz befinden sie sich hauptsächlich in China. Und bei den Rohmaterialien geht es für mich auch nicht nur um die Verhältnisse in den jeweiligen Ländern, sondern um die Verfügbarkeit für die Weltmärkte und wer hat denn den größeren Anteil oder Markt oder so. Und das liegt alles leider in den Händen Chinas.
Ja, das ist halt auch die unangenehme Wahrheit. Ich halte hier gerade mein Mobiltelefon hoch. Wir haben alle Mobiltelefone immer zur Hand. Die Batterien in diesen Mobiltelefonen sind sehr, sehr leistungsfähig. Und auch diese Batterien sind nicht ohne sogenannte Konfliktmineralien möglich. Auf jeden Fall Stand jetzt. Insofern deswegen meine Airquotes zur grünen Wende. Wie grün diese neue Technologie, diese neue Ära der Technologie wirklich ist, das hängt auch von der Forschung ab, das hängt vom Abbau ab, das hängt von der Herstellung ab. Sie haben schon angesprochen, jetzt eben Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt ja so zwei Diskussionsstränge hier. Zum einen natürlich die Abbaubedingungen und so weiter und so fort, die Herkunft. Zum anderen aber, Sie haben es eben auch schon angesprochen, wie abhängig wollen wir uns machen von bestimmten Regionen? Das ist ja auch ein Thema gewesen, beispielsweise während der Pandemie, die Herstellung von Medikamenten. Wie viel sourced man aus? Lässt sie herstellen in Drittländern? Dadurch macht man sich abhängig, dadurch hat man selber keine Kontrolle über diese Produktion. so wie ich es verstehe, ist genau das ein Ansatz, den Sie, wo Sie natürlich dann auch Lösungsansätze schaffen wollen mit Ihrer Forschung am Austrian Institute of Technology, sprich für Batterieproduktionssicherheit sorgen zu können innerhalb Europas, innerhalb der EU. Und da spielt ja Recycling eine elementare Rolle. Warum und was kann Recycling schaffen?
So, das haben Sie sehr gut zusammengefasst und damit haben Sie 100% recht. Was kann Recycling schaffen? Was ist das Ziel von Recycling? Es geht darum, dass wir erleben jetzt die erste Energiewende. Das bedeutet für uns, ab 2030 werden wir viele Batterien, viele Elektrofahrzeuge, die nun am End of Life sind. Das heißt, eine Batterie hat eine Lebensdauer von circa 5 Jahren. Und was machen wir dann mit den Batterien? Sollen wir sie nur entsorgen? Sollen wir sie recyceln? Können wir denn die Materialien wiederverwenden?
Ja.
Und das ist dann das erste Problem. Wir möchten dann diese Materialkreislaufkette dann sozusagen schließen. Ja? Und das nennt sich so Cradle to Cradle. Das bedeutet, wir nehmen die Batterien aus den Fahrzeugen am End of Life. Und sie werden bestimmten Prozessen unterzogen, so dass wir aus den Batteriekomponenten neue leistungsfähige Batterien für die Energiewende herstellen können. Und das ist die Idee dahinter. Und dadurch und damit schaffen wir eine gewisse Art von Unabhängigkeit von den globalen Materialzuflüssen. Und das ist dann die Idee dahinter. Und es geht nicht nur um zum Beispiel Kobalt oder Graphit, es geht auch darum, wir haben Zugang zu vielen Abfallströmen und zum Beispiel Photovoltaikabfall, da kann man zum Beispiel Silizium daraus gewinnen und das Silizium wieder in die Batterieproduktion einbringen. Und es geht einfach mehr oder weniger darum, denn diesen Kreislauf zu schließen. Und das ist der Vorteil von dem.
Ja, das klingt alles natürlich immer sehr, sehr toll, die Idee, zum Beispiel jetzt Photovoltaik-Paneelen, die waren wirklich eher als Sondermüll, wurden sie betrachtet, die jetzt wieder nutzen zu können als eine Ressource, ist wirklich natürlich der Traum eines absoluten Kreislaufes. Genau in diesem Bereich setzen Sie ja an mit Ihren Forschungen auch. Was sind die Herausforderungen? Was steht dem im Wege, dass man nicht jetzt schon viel, viel mehr Materialien recyceln kann und daraus wieder die Ressourcen extrahieren kann?
Ich würde die Frage so beantworten. In Europa derzeit gibt es genug Kapazität, um die End-of-Life-Batterien zu recyceln. Das heißt, es sollte nicht daran scheitern. Es geht aber darum, diese Recyclingprozesse nachhaltig aufzustellen oder aufzubauen. Es geht auch darum, den Energieverbrauch oder auch Wasserverbrauch bei dem Recycling zu reduzieren. Auch den CO2-Abdruck sollte man auch versuchen zu reduzieren. Es geht auch darum, es gibt schon bestimmte Prozesse, zum Beispiel am Ende vielleicht wird dann die Batterien gesammelt und dann einfach geschreddert und dann verbrannt. Und in diesem Verbrennungsprozess verlieren wir wertvolle Materialien, die werden in eine Gasphase umgewandelt oder in Kohle umgewandelt. Und die Frage ist, warum? Was können wir da machen? Was können wir da ansetzen, sodass wir noch mehr Materialien, noch mehr Komponenten wiederverwenden können bzw. gewinnen können? Und da sind die Recyclingunternehmen in Europa auf die Forschung angewiesen, sodass wir denn diese Technologien aufbauen, aufstellen, untersuchen in verschiedenen Laboren und dann denen, also den Unternehmen, diese Technologien zur Verfügung stellen.
Ja.
Darum geht es. Ja. Es geht auch wirklich darum, die Recyclingprozesse nachhaltiger zu machen, damit die Umwelt nicht geschadet dadurch und auch dadurch wenn die nachhaltiger werden, natürlich auch werden sie auch kostengünstiger für alle.
Ja.
Ich meine, das ist für mich dann die größte Herausforderung bei dem Projekt. Auch die zweite ist, dass wir wirklich 19 Partner haben und natürlich auch die wissenschaftliche Kommunikation zwischen 19 Partnern aus verschiedenen Ländern,
ja,
dass wir alles dann zusammenbringen. Das ist auch so eine für mich dann wirklich dann die noch größere Herausforderung, sozusagen einen Rahmen zu erstellen, sodass wir miteinander gut kommunizieren können und sodass wir miteinander dann diese Technologien aufbauen können, gemeinsam.
Ja. Thomas Sowell hat mal gesagt, there are no solutions, there are only trade-offs. Und das, ist sehr, sehr wahr. Das merkt man auch jetzt gerade wieder auf dem Weg in die und durch die Energiewende. Also der Wunsch, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen, kann nicht gelingen ohne den Abbau von Mineralien. Und das hat natürlich auch wieder Umweltschäden oder Umweltfolgen, die es mit sich bringt. Ja. Und ich finde, genau da ist es ja wirklich spannend, was Sie sagen, dass man halt diesen Zyklus am Laufen hält. Und natürlich, wenn man jetzt Recyclingmöglichkeiten findet und Recyclingtechnologien, die nachhaltiger sind, aber die halt auch wirklich sehr, sehr effizient sind, also wo man einfach wirklich das Maximum versucht rauszuholen aus diesen Stoffen, das ist natürlich dann eine Lösung, wie man vielleicht sich davon lösen kann, von einer Abbauindustrie zu einer anderen zu wechseln. Damit löst man ja noch nicht so ganz das Kernproblem. Also statt Öl fördert man dann Mineralien. Und genau da finde ich halt wirklich spannend, dass Projekte wie das Ihre, also an dem Sie arbeiten, genau da halt auch Lösungsansätze schaffen wollen.
Ja, genau. Zum Beispiel in der Technologieentwicklung. Es geht wirklich um ganz wirklich kleine Schritte, die doch eine größere oder eine große Bedeutung haben. Es geht einfach mal darum, dass wir die Temperaturen reduzieren von zum Beispiel 200 Grad Celsius auf 150 Grad Celsius für die Auflösung von den Batteriekomponenten. Wenn wir das mal schaffen, dann verwenden wir automatisch weniger Energie dadurch. Es geht auch darum, zum Beispiel, wenn die Batterie zerlegt wird und geschreddert wird, entsteht so eine Art schwarze Masse.
Ja.
Die schwarze Masse ist eine Mischung aus den Kathoden und den Anodenmaterialien. Und sie müssen dann in weiteren Folge voneinander getrennt werden. Wenn das mal erfolgt ist, das heißt, wir haben dann die kathodenreiche Masse und die anodenreiche Masse. Für die Kathode kommt das dann in eine Lösung, in eine Säure, und dies wird ausgelaugt. Ja, also Kobalt, Nickel, Mangan und auch Lithium, die werden alle ausgelaugt. Und es geht darum, okay, gut, wie nachhaltig ist diese Säure? Wenn wir so viele Säuren verwenden, ist das denn gut? Die müssen auch hergestellt werden, die müssen auch transportiert werden, die müssen auch eventuell entsorgt werden oder recycelt werden. Kann man da auch so eine Lupe dann einbauen, sodass wir dann diese Säuren nach dem Vorgang reinigen können und wieder einbringen können? Können wir weniger Säure verwenden, also mehr von der festen Masse, weniger von der Säure, können wir das bei niedrigeren Temperaturen machen. Es geht auch wirklich darum, denn die Prozesse so zu entwickeln, so voranzubringen, dass wir wirklich viel weniger Temperaturen benötigen und viel weniger von diesen gefährlichen Komponenten verwenden und somit das auch alles nachhaltiger aufzustellen oder nachhaltiger.
Ja, und dafür bedarf es einer Menge kluger Köpfe und natürlich auch Funding. Ja. Die EU hat da jetzt erstmal 1 Million Euro für 3 Jahre beigesteuert zu diesem Projekt, was natürlich super ist. Ich habe eine persönliche Frage an Sie, weil mich das wirklich interessiert. Bitte. Was fasziniert Sie immer noch an der Wissenschaft? Ich meine, Sie haben sich der Wissenschaft verschrieben, Sie sind an tollen Projekten beteiligt. Was denken Sie, wenn Sie morgens aufstehen, sich vielleicht den Morgenkaffee machen und ins Büro gehen? Was fasziniert Sie daran?
Was mich weniger fasziniert, sind die 5000 E-Mails, die ich zu beantworten habe.
Und lästige Interviews wie dieses.
Na, die Interviews, die sind eigentlich cool mittlerweile. Also das erste Interview ist nicht so gut gelaufen, fand ich, aber mittlerweile mag ich das auch sehr, 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 sehr gerne, weil die Interviews bringen mich auch zum Denken.
Mhm.
Was mich fasziniert, ist, ich muss auch mit Ihnen sehr ehrlich reden und sagen, ich persönlich habe keine Zeit mehr, um ins Labor zu gehen.
Hm.
Ich mag das nicht mehr. Das finde ich auch wirklich schade. Weil da entsteht auch dann die Wissenschaft.
Ja.
Aber es gibt dann die klassische Wissenschaft, sprich, okay, wir machen was im Labor oder am Computer. Es gibt aber auch dann die Wissenschaftskommunikation. Und die ist auch genauso wichtig. Es geht auch darum, es geht auch um die Vernetzung wissenschaftlicher Gruppen weltweit. Und da sehe ich jetzt verstärkt meine Rolle drin, über die Kommunikationsebene mehrere Gruppen, mehrere Parteien zusammenzubringen, um halt über diese Themen zu sprechen und um diese Technologien zu entwickeln. Das macht mir Spaß mittlerweile, oder?
Ja.
Macht mir zunehmend Spaß. Am Anfang nicht, weil es erfordert einen gewissen Wechsel, weil es gibt immer halt das Denken oder die Denkensweise, ja, ein echter Wissenschaftler geht nur ins Labor, versteckt sich in einem Keller und da entsteht wirklich was Wunderbares, was Wunderschönes. Und die Kommunikation, die wissenschaftliche Kommunikation wird nicht als wichtig gesehen. Und ich finde, wir brauchen beide Komponenten.
Ja.
Und eben, das habe ich vorhin angesprochen, und auch dann die Kommunikation mit der Politik, das fehlt noch. Das ist das, was meiner Meinung nach auch, ja, wo es noch eine Lücke gibt.
Wird man Ihrer Meinung nach als Wissenschaftler geboren oder kann man wirklich durchaus in die Wissenschaft hineinwachsen? Also gibt es bestimmte Menschen, die vielleicht wirklich nicht zur Wissenschaft taugen oder ist es wirklich was, was jeder entdecken kann? Das frage ich mich wirklich, weil man trifft so Menschen in seinem Leben und denkt sich so, ja, die Person ist genau richtig aufgehoben in der Wissenschaft und dann gibt es andere Menschen, wo man denkt, nee, vielleicht die Kommunikation ist dann doch eher was für die Menschen. Wird man als Wissenschaftler geboren? Was ist Ihre Meinung?
Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht als Wissenschaftler geboren worden, glaube ich. Ich wollte was anderes machen, aber ich glaube, jedes Kind, also niemand denkt an die Wissenschaft, sozusagen. Ne? Also, Karrierebilder, die man als Kind hat.
Ja.
Man will einfach so reich werden oder die Welt verändern, aber man denkt nicht an die Wissenschaft. Ich denke, es gibt bestimmte, wenn man an die Uni kommt, dann vielleicht gibt es so schöne, nette Begegnungen mit bestimmten Professoren und die inspirieren, also das kann inspirierend wirken.
Ja.
Und ich glaube, das war weniger bei mir der Fall, ich weiß nicht. Ist es eine schwierige Frage, weil ich habe mich eigentlich nie damit beschäftigt. Also,
gab es einen Moment bei ihm, wo es wirklich geklickt hat und Sie gemerkt haben, boah, das hat mich jetzt wirklich angezündet, das ist wirklich was mich wirklich jetzt gepackt hat?
Ich glaube, bei mir weniger, weil ich glaube, bei mir, ich interessiere mich für andere Dinge. Das heißt, ich bin, wenn man das so haben möchte, so locker sagen kann, ich bin leicht zu haben. Das heißt, das ist überhaupt kein...
Sehr leicht zu begeisternder Mensch, aber das ist was Tolles, ja.
Ja, genau. Von daher, ich weiß nicht, ob es bei mir jemals so einen Klick gemacht hat. Ich glaube, eher so andere haben in mir wahrscheinlich ein gewisses Potenzial gesehen, was ich nie wirklich wahrgenommen habe und noch immer nicht wahrnehme. Ich denke mal, als Wissenschaftler ist da, oder da sieht man immer die Herausforderungen. Da ist man immer, da sage ich immer in meiner Arbeitsgruppe, als Wissenschaftler muss man etwas negativ sein. Da muss man immer nur Probleme sehen. Da beschäftigt man sich immer nur mit den Problemen. Was auch wichtig ist, es geht auch um den Job, den Arbeitsort.
Ja.
Dass es einem Spaß macht auch. Und das sollte man nicht vernachlässigen.
Ja, und ich glaube auch die Idee, die wir haben, so die Klischee-Idee vom Wissenschaftler, Sie haben es auch schon angesprochen, ein Wissenschaftler im Kittel, im Keller versteckt, bastelt an etwas ganz Tollen. Es ist natürlich auch unfassbar viel Teamarbeit. Und Sie haben es auch schon angesprochen, Kommunikation ist ein Teil, der unfassbar wichtig ist. Und da gibt es dann Menschen, die dafür mehr geeignet sind. Dann gibt es dann andere, die vielleicht andere Bereiche. Also es ist ja wirklich ein Team-Effort. Ich meine, Ihr Team besteht aus über 35 Fachleuten, habe ich gelesen, die in dem Batterielabor arbeiten. Das sind natürlich eine ganze Menge Leute, die da wirklich zusammen funktionieren müssen und zusammen ja auch was Tolles kreieren. Also das stelle ich mir auch schön vor, wenn man dann zusammen gewisse Durchbrüche erreicht und merkt, wir haben jetzt hier was geschafft, was diese Probleme, dieses Negative vielleicht auch ein Stück löst und nach vorne bringt. Ja.
Dazu muss ich auch sagen, also wir haben in der Wissenschaft so mehrere Teams und das, was Sie angesprochen und gesagt haben, Am AID arbeite ich in einem Team oder ich leite das Team und wir sind mittlerweile 9 Personen in dem Team am AID und da forschen wir in Batteriematerialien. Das ist dann das erste Team. Denn das zweite Team ist das, was Sie vielleicht gemeint haben, das ist das Projektteam.
Ja.
Und das ist dann genau in Europa überall gestreut, so verschiedene RTOs oder Firmen und so. Mhm. Und das ist das größere Team. Und es ist auch sehr wichtig, eine Art Teamidentität zu schaffen. Und das ist halt schwierig, weil ich glaube nicht, dass wir uns als Team sehen. Man sieht sich als Teil eines Konsortiums.
Okay.
Und das habe ich irgendwie gestern, ich habe so ein interessantes Gespräch gehabt gestern, also dass man in den Medien, ich wollte, weil wir schreiben jetzt wieder, oder es gibt so ein Artikel in der Presse in Österreich über halt die Forschung, das Recycling, und da habe ich ihr gesagt, naja, wir sind kein Team, wir sind ein Konsortium. Und da hat dann mein Gegenüber gesagt, naja, also the public man or woman, sie verstehen das als nicht, also was ist da unter Konsortium zu verstehen, wie sie denken.
Ja.
Und da ist es für mich das erste Mal klar geworden, da hat er recht, wir sind tatsächlich ein Team. Ich habe es bis jetzt nicht so gesehen. Weil sobald man den Begriff Team verwendet, verwandelt das in was anderes. Es geht wirklich um die Teamarbeit, Teamfindung, Teambildung. Wenn man das Wort Konsortium verwendet, das ist sehr, sehr, das wirkt sehr, sehr kalt, gefühlslos.
Distanziert fast schon,
Team. Ja, genau. Und da finde ich das sehr schön, dass Sie gesagt haben, ja, wir arbeiten in einem Team zusammen. Das hat mich dann wieder daran erinnert, dass ich auch für mich das Bewusstsein haben sollte, hey, wir sind ein Team, wir arbeiten gemeinsam als Team mit 19 Partnern. Genau.
Und dann hoffe ich mal ganz, ganz stark, dass wir noch mehr von Ihrem Team erfahren und dass die Forschungsarbeiten zu etwas ganz Tollem führen werden und es da Durchbrüche gibt. Ja. Falls das der Fall sein wird, dann würde ich gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Vielen, vielen Dank, Herr Kiepe, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns.
Ja, vielen Dank für das freundliche Gespräch.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.